ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Traditionell gerickte Segelschiffe. Auf der Elbe, etwa beim Hafengeburtstag, oder auf Nord- und Ostsee sind sie immer ein Hingucker. Die Art, wie die Schiffe gesegelt werden, wie an Bord alles funktioniert, Knoten, Spleißen, all das gibt es seit Jahrhunderten. Um die Traditionsschiffe instand zu halten und zu pflegen, braucht man Leute, die sich mit dem alten maritimen Handwerk noch auskennen. So wie die beiden, mit denen wir heute schnacken. Jochen Gnass und Laura Lünenschloss. Beide waren unter anderem bei der Restaurierung der Viermastbark Peking dabei, haben sich mit einem ganzen Team von Taglern um die originalgetreue Wiederherstellung des Ricks gekümmert. Wie sie zum maritimen Handwerk gekommen sind und warum es ihnen wichtig ist, ihre Kenntnisse weiterzugeben, das erzählen sie uns. Willkommen zur 3622. Ausgabe. Ich bin Petra Volkwarzen. Moin.
Sind Hamburg.
Rick, Wanten, Fallen, Brassen, Spleiß. Darum und um vieles andere, was es an Bord traditionell gerickter Segelschiffe gibt, geht's im Alltag der beiden, die heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 zu Wort kommen. Jochen Gnass und Laura Lünenschloss setzen sich hier bei uns in Hamburg dafür ein, dass maritimes Handwerk weiter besteht und dass die Kenntnisse, die man dafür braucht, nicht verloren gehen. Wir sind in Finkenwerder, auf Finkenwerder. Am Auedeich in der Werkstatt von Jochen Gnass. Laura Lünenschloss, die direkt in der Nachbarschaft wohnt, ist auch dazu gekommen. Wir duzen uns, weil wir uns schon länger kennen und man in der Regel auf den Schiffen auch per Du ist. Vieles werden wir im Laufe der Sendung noch genauer besprechen, aber stellt euch zuallererst am besten mal selbst vor, Jochen.
Ja, ich bin Jochen Gnass und in Hamburg, also in Övelgönne, am Strand aufgewachsen und bin Tagler. Und Takel hat mich spezialisiert auf klassische Takelerei und Traditionsschiffe, in erster Linie Traditionsschiffe und klassische Yachten auf.
Ja, moin, ich bin Laura, ich wohne quasi direkt neben Jochen, bin eigentlich gebürtig nicht aus Hamburg, eher fernab vom Wasser aufgewachsen, kam aber relativ früh dann auch schon an die Ostsee hoch und habe mich von kleinen Optimisten hochgearbeitet bis auf 3- oder 4-Master und bin während meinen ganzen Segeltouren sehr viel mit traditionellem Bootsmannshandwerk, also mit Takelagenarbeit, in Verbindung gekommen und habe dann irgendwann den Weg auch nach Hamburg zu Jochen gefunden und habe die letzten Jahre mit ihm viele Projekte zusammengearbeitet.
Jochen, vielleicht schon mal kurz vorab, wie kam das, dass du dieses maritime Handwerk zu deinem Beruf gemacht hast?
Also ich bin in Övelgönne am Strand groß geworden und da ist man mit Schifffahrt einfach verbunden. Meine Mutter, die hatte immer schon so ein bisschen ein Faible für Knoten und Benzeln und Takeln und Fancy Work und so. Also die ist Kapitänstochter. Und die hat mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass man sich für Tau und Tamp ein bisschen interessiert. Und ansonsten für Schiffe, wenn du da unten groß wirst, interessierst du dich sowieso. Das ist automatisch. Und mit der Gründung des Museumshafens ging es ja eigentlich los, dass man sagt, die alten Schiffe wollten erhalten bleiben. Das sind ja alles Schiffe gewesen, die es irgendwo in irgendwelchen Ecken vergammelt sind. Keiner wollte sich mehr kümmern. Die Generation meiner Eltern, sag ich mal, die haben gesagt, was wollt ihr mit dem alten Gammel? Das waren ja eher die Jüngeren, die gesagt haben, das wollen wir aufbewahren und erhalten.
Und ich glaube, heutzutage gibt es eine ganze Menge traditionell gerickter Segelschiffe, an denen du gearbeitet hast im Laufe deiner Arbeit.
Ja, also wenn man so durch die Häfen geht, dann habe ich eigentlich überall irgendwo was liegen, wo ich dran gearbeitet habe.
Ihr habt beide an der Peking ganz viel mit restauriert, sprechen wir noch drüber. Aber erstmal, Laura, vielleicht die Frage, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie seid ihr zueinander gekommen, Jochen und du?
Ja, ich bin, bevor ich zu Jochen gekommen bin, sehr viel auf der Torheyadal unterwegs gewesen und habe da auch sehr viel schon im Takelhandwerk so ein bisschen mitnehmen können und wurde dann von einer tollen Kollegin vermittelt an Jochen. Die meinte, naja, hier, da ist einer in Hamburg, der macht das hauptberuflich und geh doch mal zu dem hin und frag mal und stell dich mal vor. Und dann bin ich nach Hamburg und Ja, hab Jochen getroffen und da ging gerade die Restaurierung auch von der Rigma Rigmas los. Und das war halt ein toller Einstieg, den ich dann da haben konnte. Und ja, so haben wir uns eigentlich getroffen.
Also das war die letzte große Rig-Überholung von der Rigma Rigmas. Und das ist ein paar Jahre her jetzt. Und das war für uns ein großes Projekt. Wir haben es mit mehreren zusammengetan und suchten einfach noch Leute. Und hatten eben auch eine Kollegin gefragt, kennst du noch jemanden und so. Und dann sagte sie, ja, ich kenne noch eine, die kommt ganz Bootsfrau auf der Tour Heyerdahl, die ist gut. Und dann kam Laura an und haben gesagt, ja, nehmen wir. Es war ein sehr strammer Zeitplan. Also wir hatten 6 Wochen Werftzeit, in dem alles runter musste und wieder rauf musste. Die ganze Tagelage mit Rahn und allem. Und deswegen mussten wir auch sehr viel vorproduzieren und brauchten einfach viele Leute. Und da waren wir froh, dass jemand kam, der da was von verstand auch.
Wenn ihr euch jetzt daran zurückerinnert, hat das gleich gut funktioniert? Also habt ihr gleich gemerkt, Mensch, das macht Spaß, zusammenzuarbeiten?
Ja, menschlich auf jeden Fall. Und fachlich konnte ich total viel mitnehmen noch. Also das war ja ein richtig großes Projekt für mich, das erste richtig große. Und da habe ich so viel gelernt. Und es waren nur nette Leute bei. Also ich habe da sehr viel mitgenommen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Jochen Gnass und Laura Lünenschloss erzählen uns heute von ihrer Arbeit. Und wie bei jedem Spezialgebiet gibt's auch im maritimen Handwerk jede Menge Fachvokabular. Bei den Taglern geht's da zum Beispiel ums stehende und laufende Gut auf einem Schiff. Das stehende Gut, das sind unter anderem die Wanten, gespannte Stahlseile, die auf einem Segelschiff die Masten halten. Das laufende Gut, das ist das Tauwerk, das bewegt wird, mit dem die Segel gesetzt oder die Rahen bedient werden. Alles zusammen bezeichnet man dann als Rig oder Takelage. Ein besonders großes Projekt, an dem Jochen Gnass und Laura Lünenschloss mitgearbeitet haben, das war die Restaurierung der Viermastbark Peking. Mit einem ganzen Team von Taglern haben sie sich um die originalgetreue Wiederherstellung des Rigs gekümmert.
Ja, wir waren Subunternehmer von der Werft, Peterswerft in Wesel-Sleth, und die hatte ja die Aufgabe, so das gesamte Schiff zu restaurieren und hatte uns das Rig-Paket überlassen, das heißt die Erneuerung des gesamten stehenden und laufenden Guts, die Stahlarbeiten an den Masten, die hat die Werft übernommen und hat uns dann irgendwann die Masten zur Verfügung gestellt, sodass wir sie dann auch setzen und alles verspannen und trimmen und gangbar machen.
Ein Riesenauftrag.
Ein Riesenauftrag. Und also wir haben alle gemerkt oder festgestellt, warum sie damals keine größeren Schiffe gebaut haben. Das ist gerade eben, was man mit normalen körperlichen, handwerklichen Möglichkeiten noch hinkriegt. So ein Spleiß in 40 mm Drahtseil, das geht an die Grenzen.
Inzwischen ist das ja schon fast ein vertrautes Bild in Hamburg, die restaurierte Peking, wie sie im Hansahafen am Hafenmuseum liegt. Aber als ihr sie damals das erste Mal gesehen habt, als du, Laura, das erste Mal an Bord warst, wie sah das Schiff aus, gerade frisch zurück aus New York?
Wow, ja, das kann man gar nicht so in Worten sagen. Also es war völlig zerlöchert, das ganze Deck. Man wusste gar nicht genau, wo kann ich jetzt überhaupt noch laufen, ohne dass ich irgendwo durchbreche. Von der Takelage war ja nicht mehr viel drauf, nur die Untermasten, die so von so ein paar Drähten noch gehalten wurde. Unter Deck, das mich eher irgendwie an eine Tropfsteinhöhle erinnert und ein richtig moderiger, muffiger Geruch. Und es war alles sehr düster und dunkel unter Deck, also kein Licht und gar nichts. Und hatte eine Taschenlampe und bin dann irgendwie durch die Decks gelaufen. Und boah, es war ganz schön gruselig, kann man sagen, aufregend.
Ja, also löchrig, ne? Das Irre ist ja, dass dieses Schiff ist unheimlich solide gebaut. Wir waren uns ganz unsicher mit den alten Masten zum Beispiel. Das war eigentlich die erste Angstpartie. Da haben wir gesagt, wir fahren die erstmal mit dem Kran hoch und runter ab und klopfen die ab. Kriegen wir die eigentlich in einem Stück raus? Und das machte dann doch einen erstaunlich guten Eindruck. Und nachher, als sie in dem Kran hängen, haben dann auch die Ingenieure gesagt, oh, die sind doch schwerer, als wir berechnet haben. Und sie sind auch schwerer als alle Vorschriften. Und da hat sich einfach gezeigt, dass dieses Schiff für Cap Horn gebaut worden ist und an allen Ecken und Enden doch stärker, als es damals üblich war.
Wie groß war das Team, mit dem ihr dann auf der Werft auf der Peking gearbeitet habt?
Zu Höchstzeiten waren wir 24 Leute. Aber als das Schiff kam, waren wir erstmal, glaube ich, 8 Leute, die, um die Masten zu ziehen und uns erstmal einzugrufen. Wo stehen wir eigentlich? Was ist zu machen? Und
das muss eine wahnsinnig intensive Zeit gewesen sein. Ihr habt auch dort in der Nähe oder auf dem Werftgelände sogar gewohnt.
Klar, man hätte jetzt jeden Tag pendeln können, irgendwie von Hamburg, aber das macht keinen Sinn, weil wir doch immer früh angefangen haben. Um 7 Uhr ging es los und die Abende waren doch auch oft auch ein bisschen länger manchmal. Und nee, wir hatten die Möglichkeit, dann direkt in der Nähe in Monteurswohnungen zu wohnen. Wobei, ich habe ja auch schon seit Jahren meinen geliebten VW-Bus. Und im Sommer habe ich dann meistens einfach im Sportboothafen da am Strand da mit meinem Bus gestanden. Und im Winter war ich dann auch in den Monteurswohnungen, ja.
Und was habt ihr auf der Werft alles gemacht?
Naja, es ging 2017 im Sommer ja darum, die Masten zu ziehen. Das waren nur einige Wochen. Dann haben wir eigentlich in unserem Team den Platz da wieder geräumt und haben dann im Frühjahr 2018 das stehende Gut in Hamburg im Museum gebaut. Und dann, ja, dann ging es eigentlich danach wieder in der Werft weiter. Und wir haben nicht nur in der Werft natürlich montiert, wir haben da auch eine ziemlich große Halle zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir auch nebenher parallel natürlich alles angefertigt haben. Also was wir nicht vorher in Hamburg angefertigt hatten. Das gesamte laufende Gut wurde alles dort angefertigt. Auch die ganzen Sortierungen von hunderten von Blöcken, die dann da irgendwann angekommen ist. Alles haben wir da gemacht. Vom stehenden Gut, laufenden Gut, auch natürlich über Holzarbeiten tagelang einen Ricktrim, einen finalen Ricktrim hergestellt. Abschließende Aufgaben ganz zum Schluss, das weiß ich noch, da waren wir ein richtig großes Team auch dann, wo man dann auch angefangen hat, die ganzen Spannschrauben mit Segeltuch zu benähen. Das ist alles, das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Zu so Zeiten, wo es gedrängt hat in der Zeit, hatten wir dann auch einfach ein großes Team. Ich kann mich aber auch gut dran erinnern, da war ich auch mal eine Woche lang nur zu zweit auf der Werft, wo wir einfach zu zweit da auch mal eine Woche alleine im Mast gegangen haben und Webelein gemacht haben oder so. Also ist ganz unterschiedlich.
Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Als eine sehr intensive, eine sehr, sehr schöne, aber auch eine sehr anstrengende Zeit. Eine Zeit, die ich gar nicht missen möchte. Ich bin sehr froh, dass ich dabei war. Hätte mich jemand 3 Wochen nach Fertigstellung gefragt, oh ja, hier, und jetzt weitermachen mit der Passat? Ich hätte gesagt, nein, danke. Aber also jetzt so mit ein bisschen Abstand und man ist ja auch ein bisschen schlauer geworden. Ne? Man weiß jetzt, wie man vielleicht auch Dinge anders machen kann. Man hat noch mehr technische Hilfsmittel, die man sich noch dazu nehmen kann. Klar, wieso nicht?
Traditionelles maritimes Handwerk. Darum geht es heute hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Laura Lünenschloss und Jochen Gnass. Zusammen mit einem ganzen Team von Taglern haben sie zwischen 2018 und 2020 das Rigg der Viermastbark Peking restauriert. Auf der Werft in Wewelsfleet, aber auch im Hafenmuseum, wo die Peking heute als Museumsschiff liegt. Das Besondere, im Schaudepot des Hafenmuseums hat das Taglerteam damals auch vor Publikum gearbeitet. Gäste konnten die Arbeiten beobachten, sich alles erklären lassen. Und noch was Besonderes, das Team war ein internationales Team, vor allem ein deutsch-dänisches.
Ja, das war ein internationales Team. Es kam eigentlich so, dass wir eine Kollegin in Dänemark haben, die ist so alt wie ich. Und früher, als wir alle jung waren, waren wir so ein bisschen Konkurrenten. Also da haben wir uns ab und zu mal um dieselben Projekte gestritten. Also Helle Barner Jespersen aus Kopenhagen, die auch erste Offizierin ist auf dem Schulschiff Georg Stäge. Und nebenbei eine Segelmacherei hat in Kopenhagen. Und auch die hatte sich interessiert für den Job Peking restaurieren und hatte aber festgestellt, das ist zu groß für ihren Laden. Und so kam sie irgendwann mal bei uns in Hamburg vorbei und sagte, Mensch, Peking, und eigentlich ist das zu groß für mich. Und was machst du denn? Und dann haben wir gesagt, lass uns das zusammentun. Helle hat dadurch sozusagen, dass sie auf dem Schulschiff Georg Stäge arbeitet als erste Offizierin, der Ausbilderin ist, hat sie eigentlich Zugriff auf ein großes Reservoir von jungen Leuten, die interessiert sind und Lust haben. Also als wir gerufen haben, es gibt Arbeit an der Peking, kamen viele. Das ist
und ihr habt dann im Hafenmuseum gearbeitet und zwischendurch waren auch Zuschauerinnen und Zuschauer da.
Ja, das war auch, also auch Helle ist jetzt ja über 60, so wie ich. Und weil sie sowieso Ausbilderin ist, ist es auch ihr Steckenpferd mit zu sagen, wir müssen unser Gewerk weitergeben. Wir müssen das an junge Leute weitergeben. Und wir müssen es eigentlich auch bekannt machen. Und das kam eigentlich so zusammen, dass wir gesagt haben, Mensch, das Museum, da soll das Schiff irgendwann hin. Warum tageln wir nicht einfach in der Öffentlichkeit? Also ziehen damit junge Leute ran, stellen das Handwerk dar. Also Helle ist eben auch schon so eine ganz frühe Verfechterin, dass unser Gewerk ein immaterielles Weltkulturerbe ist und was es jetzt ja auch ist. Und hat das so mit vorangetrieben. Also da muss man sagen, dass es in erster Linie eher Verdienst ist, aber wir da, also es ist bei uns auf fruchtbaren Boden gefallen und haben gesagt, Mensch, dann machen wir das zusammen und gehen da in die Vollen und machen das in der Öffentlichkeit und haben die jungen Leute, wir zeigen ihnen das und hoffentlich bleibt viel hängen.
Während ihr bei der Arbeit wart, hieß das ja auch, dass immer wieder Leute kamen, gefragt haben, ihr Sachen erklärt habt. Also es hat wahrscheinlich auch länger gedauert dadurch.
Das gehört dazu. Natürlich war da auch viel Gesabbel und auch viel Erklären. Es gibt natürlich immer Sonne und Sonne. Also irgendwelche Alten, die waren, oh, das haben wir früher auf den Knien gespleißt. Gut, dann gibt man ihm mal einen Mausbeaker in die Hand und dann zeigen wir, dann erledigt sich das manchmal. Aber auch ganz, ganz viel Interessierte, die auch viele Ältere, im Museum waren viele Ältere, die das einfach das Handwerk von früher kannten und wissen, was wir da gemacht haben und auch hohe Achtung dafür hatten, was wir machen. Ja, das war auf jeden Fall gut fürs Schiff, um das bekannt zu machen. Also das war ja so, das Schiff war angekommen und dann quasi in der Schiffbauhalle verschwunden. Und das ganze Projekt durch unsere Taglerei hat das natürlich so ein bisschen, es ist in der Öffentlichkeit ein bisschen am Kochen geblieben. Ich meine, das sind alles Hamburgerinnen und Hamburger, die dann sehen konnten, wo das Geld auch bleibt oder wofür es gebraucht wird, sozusagen, was da in der Schiff verschwindet. Dass das nicht einfach irgendwo im stillen Kämmerlein gemacht wird, sondern jeder zugucken kann. Das finde ich eigentlich auch ein Wert, dass man sowas sehen kann, wie das entsteht. Das gehört eigentlich für mich auch für ein lebendiges Museum dazu und ist natürlich auch für so ein Handwerk, was eigentlich ausgestorben ist. Wenn man es lebendig halten will, dann muss man es auch zeigen.
Das war für uns auch eine große Motivation, einfach zu sehen, wow, da ist Interesse da, die Leute wollen wissen, was es ist. Wahrscheinlich haben wir ein bisschen mehr Zeit gebraucht, weil wir einfach auch oft gefragt wurden. Und wir hatten dann auch Lust, es zu erklären, was wir tun, weil wir waren auch stolz drauf, was wir tun. Vielleicht hat es nachher ein bisschen mehr Zeit gekostet, aber im Großen und Ganzen war es ein großer Gewinn, dass wir es da gemacht haben, weil dadurch die Peking und auch unser Handwerk viel bekannter wurde.
Und dann der Tag, an dem die Peking von Wewelsfleth nach Hamburg geschleppt wurde. Große Aufmerksamkeit in Hamburg. Ihr wart beide an Bord und zwar wo?
Ja, ich war erst mal am Anfang noch ein bisschen an Deck. Irgendwann sollte ich noch irgendeine Kamera aufhängen für irgendein Presseteam ganz oben. Später dann kamen aber fast alle von uns auch hoch. Also wir sind beim Einlaufen ab Blankenese oder schon davor standen wir eigentlich alle oben, Fockmast, Obermast. Und das war einer der tollsten Tage, glaube ich, so bisher, auch in meinem Leben, Arbeitsleben. Es war so ein tolles Gefühl, in dem Team dann unser fertiges Meisterstück dann da zu präsentieren und so viele Leute zu sehen, auf dem Wasser, an der Pier, am Ufer, überall. Und das war so eine Wertschätzung, die man da auch gespürt hat. Das war großartig, absolut großartig. Und das Wetter war Bombe.
Ja, einmalig. Also wir hatten das ganz, ganz große Glück, dass wir mitfahren durften. Aus dem Grunde, weil die ganze Tagelage voll gebrasst werden musste, um durchs Sperrwerk zu kommen. Es durften nur so wenig wie möglich Leute an Bord sein. Und es waren von der Werft 6 Leute dabei für die Festmacher, also um Festmacher loszuschmeißen und wieder Leinen überzugeben und den Schlepper festzumachen. Und es mussten Tagler an Bord sein. Und der Rest war Kapitän und Projektleiter. Mehr durften nicht. Insofern war das ein ganz großes Glück, dass wir, glaube ich, mit 6 oder 8 Leuten an Bord sein konnten. Ja, einmaliger Moment da. Ich meine, wann hat man das, dass man mit dem Flying V-Liner nach Hamburg reinfährt? Und dann sage ich aber Achtung, also das war schon Herzschlagfinale.
Wir stehen in Övelgönne im Museumshafen unten auf dem Ponton. Es hat gerade aufgehört zu regnen, zum Glück. Aber wir stehen so ein bisschen windgeschützt an der Döns hier neben dem Wartehäuschen. Jochen Gnas, Jahrgang 1961 bist du, aufgewachsen hier in Övelgönne. Wie sah es in deiner Kindheit, Jugend hier aus?
Ja, als ich klein war, als Kind war, da gab es diesen Museumshafen noch nicht. Da ging der Strand bis hier vorne, weil es den Elbtunnel noch nicht gab. Und durch den Bau des Elbtunnels ist hier der Strand weggemacht worden. Das war eine Riesenbaustelle. Für uns als Kinder auch Abenteuerbaustelle. Durfte damals natürlich keiner wissen. Ja, und dann, als der Elbtunnel fertig war, ist eine Art Hafen entstanden. So, und da lagen ja noch Yachten auf der Reede hier vor Övelgönne. Es gab eine Überlegung für die, einen Hafen zu machen. Aber letztendlich war das alles nicht so richtig was. Und dann haben sich einige engagierte Leute, die auch alte Schiffe retten wollten, Interesse hatten für alte Sachen, haben sich zusammengetan und gesagt, wir machen Museumshafen. Das war damals europaweit einzigartig. Das war eine vollkommen neue Idee. Nach dem Elbtunnelbau wurde der dann errichtet.
Da brauchte man natürlich auch Leute, die Lust haben, die Zeit haben, die Möglichkeit haben, das Know-how haben, an solchen Schiffen mitzuarbeiten. Was waren so die ersten Projekte, wo du mitgemacht hast?
Ja, ich bin da quasi ja hier reingewachsen in den Museumshafen. Kannst du mal, du kennst doch ein bisschen mit Tagel ein bisschen aus und kannst du hier noch, ich brauche ein neues Backstack, kannst du das machen? Ja, dann habe ich gemacht. Und Malzahn, Präsident Freiherr von Malzahn, der Fingwerder Hochseekutter, war das erste Restaurierungsprojekt des Museumshafen. Und da wurde aufwendig restauriert und dann hieß es irgendwann die Takelage machen. Das war dann für mich einer der größeren Projekte, wo es auch schon mal, ich sag mal, dickere Dimensionen waren als auf den kleinen Ewern.
Genau dieses Schiff, Präsident Freiherr von Malzahn, liegt hier verteut am Ponton, macht demnächst wieder Gästefahrten hier auf der Elbe, ist regelmäßig aber auch auf der Ostsee unterwegs und ist echt ein Schmuckstück, finde ich.
Ja, das ist Schmuckstück, wird auch toll in Fahrt gehalten und gepflegt und ist natürlich eine absolute Hamburger Historie. Ne? Mit diesen Schiffen sind die Fingwerder rausgefahren auf die Nordsee und haben Hamburg mit Fisch versorgt. Malzahn ist jetzt einer, der ein bisschen größer ist, ein 24 Meter Kutter.
Und dass du sowas konntest, Takelarbeiten, am Rig arbeiten, bei wem hast du das gelernt?
Ich bin quasi in eine Seglerfamilie geboren worden. Meine Mutter hatte eine große Affinität zu Takelarbeiten, mein Opa war Kapitän. Wir hatten hier in Övelgönne auch eine ganze Menge alte, also Kaponiers, die alte Kapitäne, alte Seeleute, die wirklich auf Segelschiffen noch zur See gefahren sind. Und da hast du als Kind vom Strand schon mitgekriegt, wenn du dich dafür interessiert hast, wie das früher so gemacht wurde. Ne? Da standen natürlich die alten Knacker hier auch immer mal rum und haben ein bisschen geklugscheißert, dann musst du so und so machen und so und so. Und davon habe ich auch eine ganze Menge gelernt. Dann hatten wir die Möglichkeit für den Museumshafen in der Taglerei hier am Haltoner Fischereihafen, Wilwis und Eizen. Das war eine Taglerei für Fischkutter oder Fischdampfer. Und das war für mich so ein bisschen der Einstieg in so richtige Taglerei, weil das war noch ein richtiger großer Betrieb mit der Netzmacherei oben, Netzboden, da war auch die Kletmaschine, unten die Taglerei. Und die Tagler da, die haben eigentlich nur noch standen an der Presse und haben Drähte gepresst. Und so richtig, was sie alles konnten mit Drahtspleißen und traditionelle Taglerei, das war gar nicht mehr gefragt. Und deswegen fanden sie das total gut, dass da ja so ein Junger kommt, der sich dafür interessierte und sie denen ordentlich was zeigen konnten.
Wann kam dann die Entscheidung, daraus einen Beruf zu machen? War das überhaupt die eine Entscheidung oder kam das so mit der Zeit?
Irgendwann war die Idee zu sagen, ach Mensch, vielleicht kann man eine Lehre machen. Da war ich sozusagen der erste Leidtragende, da wurde der Job der Taglerei abgeschafft. Das wurde bei den Segelmachern eingenordet. Dann habe ich Segelmacherei mal versucht, aber mich weitergemacht, bin wieder zur Schule gegangen. Und hab Blut geleckt und gesagt, das ist eigentlich das, was ich machen will. Ich habe von den Alten gelernt, die das noch konnten. Das war das Entscheidende. Zwar keine offizielle Lehre, weil es den Beruf nicht mehr gab, aber das Lernen von den Alten war das Wichtigste. Wir hatten zum Beispiel auch so einen alten Kapitän und Lotsen in Övelgönne, Jonny Jungblut, der auch auf Flying V-Liner noch als Steuermann sogar noch gefahren ist. Der hat mir unheimlich viel noch mit auf den Weg gegeben. Die guten Tricks, wie man das richtig macht. Und das war eben, das ist, war echt. Der ist auf den Schiffen gefahren, weiß, wie es war und hat uns das alles erzählt und mit auf den Weg gegeben.
Also du kennst es noch, bevor es Museumshafen wurde hier in Övelgönne. Wie ist es für dich, heute hierher zu kommen und diesen lebendigen Museumshafen zu sehen?
Also Övelgönne ist natürlich immer nach Hause kommen und so wie der Museumshafen heute ist, das ist ja der größte Teil meines Lebens. Als das hier noch Strand war, da war ich Kind. Ne? Letztendlich ist der allergrößte Teil meines Lebens ist es mit Museumshafen und das ist ja auch völlig schön so, dass es den hier gibt und dass es eben auch so viele Leute gibt, die hier immer noch auf den Schiffen aktiv sind. Das darf man immer nicht vergessen. Die müssen alle gepflegt werden und der Zahn der Zeit, der nagt schnell an den Schiffen und da muss man wirklich gegen ankämpfen und da bedarf es viele, viele ehrenamtliche Leute für und das ist toll, was die Leute alles so machen. Wenn hier die Ehrenamtlichen Hilfe brauchen, dann komme ich auch schon mal und zeige denen, was zu machen ist. Für mich selbstverständlich als Mitglied ein bisschen unter die Arme zu greifen.
Kino für die Ohren. Ob platt.
Manche Timpeti. Butsche in die See.
Das Plattdütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
Richard! Grippe, komm raus!
Ella, ist es.
Marit ist weg!
Marit!
Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD-Audiothek.
Fidel.
Ja.
Ich fuhr mit Joe über Padua.
Das ist ein ganz fein Zug von die Johnny.
Das Plattdütsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Övelgönner Tauwerkstatt, vorn mit OE geschrieben, heißt die Firma von Jochen Gnass. Tatsächlich war seine erste Werkstatt in Övelgönne. Mittlerweile aber hat er seine Werkstatt am Auedeich in Finkenwerder, hinterm Haus, in dem er wohnt, auf dem Nachbargrundstück. Rundherum zwitschern die Vögel im Garten. Gerade steht er an einer speziellen Werkbank, in die das Ende eines langen Stahlseils eingespannt ist.
Wir sind jetzt hier hinten drin am Herzstück der Werkstatt, das ist die Spleißbank. Wo Drähte eingespleißt werden, der Draht um die Kauschen rumgezwungen wird, gerade wenn es dickere und härtere Drähte sind und größere Drähte um große Kauschen, dann macht man das nicht mehr mit der Hand oder am Schraubstock, sondern eben mit so einer Spleißzwinge, die in der Spleißbank drin ist.
Zurzeit arbeitet Jochen Gnass am Rigg des Traditionsschiffs Rigmor von Glückstadt. Der ehemalige Zollkreuzer, Baujahr 1853, ist ein schwimmendes Denkmal. Umso wichtiger beim Material auch auf ein möglichst originalgetreues Aussehen zu achten.
Also für die Rigmor eben ein Naturfaserimitat und in diesem Fall kein reines Tauwerk, sondern ein Herkules. Das heißt, in dem Tauwerk ist noch ein Draht drin, aus Sicherheitsgründen. Ja, früher hat man Hanf genommen, da hatte man aber auch eine große Crew fest angestellt, die jedes Jahr mehrfach gelabsalt hat und das Hanf in Schuss gehalten hat. Das können im Prinzip ehrenamtliche Crews, die das in ihrer Freizeit machen, so nicht leisten. Deswegen haben wir eine Kunstfaser, die nicht verrotten kann, aber trotzdem auch Pflege und Liebe braucht und immer ein bisschen Teer, damit sie in der Sonne nicht kaputt geht und auch entsprechend traditionell aussieht. Das ist heute alles sicherer als früher.
Der Spleiß am sogenannten Backstag, das den Mast später nach hinten abspannt, ist schon fertig. Beim Spleißen geht es darum, das Drahtseil mit einem Auge zu versehen.
Jedes Seil braucht ja ein Ende, um es irgendwo festzumachen. Und eigentlich ist unser Job als Tagler ist ja das Ende. Das Seil selber, das macht der Seiler. Und der Tagler verarbeitet es. Und jedes Seil braucht eben ein richtiges Ende. Und das Spleißen heißt nichts anderes, als dieses aufgedröselte Drahtende in den Draht wieder reinzuflechten, also ein Auge reinzuflechten.
Die Takelbank ist alt und zumindest teilweise aus dem Museum ausgeliehen.
Zumindest die eine Hälfte dieser Einrichtung hier ist eine Leihgabe des Altonaer Museums. Stand da auf dem Hof und rostete, keiner wusste, wofür sie gut ist. Wir haben sie jetzt in Benutzung, also im traditionellen Gebrauch und die wird auch immer bei den Tagelworkshops zum Spleißen mit hingefahren und dort benutzt, um das Handwerk, wofür sie mal gebaut worden ist, auch zu zeigen.
In den Regalen rechts und links an der Wand liegen alle möglichen Werkzeuge, die der Tagler für seine Arbeit braucht. Besonders häufig im Einsatz sind die sogenannten Mahlspieker.
Von klein bis groß. Damit schiebst du zwischen die Kardele. Das sind die, die man nachkaufen kann. Und hier im Geheimfach sind die ganz guten. Das hier ist zum Beispiel so einer, der mit einer ganz, ganz tollen Spitze. Das ist so die Geheimkiste, denn wenn die kommen dann raus, wenn man überhaupt mit irgendeinem Draht überhaupt nicht mehr klarkommt. Die flutschen dann wirklich, ne?
Sein ganzes Arbeitsleben lang sammelt er schon Werkzeuge. Manche haben ihm auch ältere Leute vorbeigebracht, die selbst nicht mehr damit arbeiten.
Gerade mit dem Peking-Projekt, also wo wir sozusagen öffentlich getakelt haben und auch hier in Fengenwerder bei der Deichpartie, da überall kommen dann auch mal alte Takler an und sagen, Mensch, ich bin über 80, ich kann nicht mehr und hier ist meine Werkzeugtasche. Das war auch mal sehr schön, wenn die auch ein bisschen von ihrem Job erzählt haben und die haben sich auch gefreut, dass wir das einfach benutzen, dass das nicht nur ausgestellt wird. Das waren alles welche, die wollten, dass die Werkzeuge weiter im Betrieb sind, in Benutzung sind und nicht irgendwo in der Museumsvitrine verschwinden.
Neben der Spleißbank steht der Hauklotz. Um die Luft aus dem fertigen Spleiß herauszubekommen, haut Jochen Gnass kräftig mit einem hölzernen Hammer darauf.
Am Anfang ist er so ein bisschen knubbelig. Ne? Man drückt ihn ja mit dem Malspiker auf, man zieht die Kadele durch und dann kommt er eben auf den Hauklotz hier und wird so ein bisschen geschlichtet. Das heißt, die Luft aus dem Spleiß, die wird rausgekloppt. Der Spleiß wird verdichtet, die Kadele alle nochmal zum Ende hingetrimmt. Das ist eigentlich das, was unter Last auf den Draht raufkommen würde, dass er sich von selbst stramm zieht und verdichtet. Das nehmen wir durch das Hauen hier auf dem Hauklotz einfach vorweg.
Vieles kann er in seiner Werkstatt vorbereiten. Später an Bord wird dann alles zusammengebaut. Wenn er losfährt zu den Schiffen, ist sein Auto jedes Mal pickepacke voll mit Werkzeugen und Material.
Montage an Bord ist immer wie ein halber Umzug. Ne? Man muss gucken, dass man alle Werkzeuge dabei hat. Man benutzt höchstens nachher 15% davon. Aber gerade wenn das weiter weg ist, dann... Es ist ja ein spezieller Job, da kann man nicht irgendwo zum Kollegen auf eine Werft gehen und sagen, hast du mal, sondern muss man eben eine ganze Menge dabei haben. Und das ist auch, das sind ja persönliche Werkzeuge. Ne? Ich arbeite mit meinen Malspiegern und mit meinem Segelhandschuh. Das ist ja nicht so ein Allgemeingut, da soll nicht jeder mit rumarbeiten.
In seinem Handwerk greift Jochen Gnass auf jahrhundertelange Erfahrungen zurück. Was er von seinen Lehrmeistern gelernt hat, gibt er heute an Jüngere weiter.
Ich hatte im Prinzip das Glück, dass ich immer ältere Meister hatte, Takler, auch Seeleute, die froh waren, ihr Wissen noch weiterzugeben und sich gefreut haben, dass sie jemanden wie mich gefunden haben, dem sie das alles erzählen konnten und ich das auch dann aufgenommen und aufgesogen habe. Und das war ein ganz großes Glück in meinem Leben. Heute bin ich in der Situation, der alte Knacker, der irgendwie Geschichten von früher erzählt, wie man das früher gemacht hat und bin auch immer froh, genau wie die Alten damals, dass es welche gibt, die das noch interessiert und die das dann auch aufnehmen und mit nach Hause nehmen. Das erfüllt einen dann auch mit Freude.
An Deck der Peking stehen wir jetzt. Laura Lühnschloss, auch nachdem die restaurierte Firma Spark 2020 zurück nach Hamburg gekommen ist, bist du weiter mit dem Schiff verbunden. Hast zuerst als stellvertretende technische Leiterin hier in der Bordcrew gearbeitet, dich weiter um die Takelage und um Decksarbeiten gekümmert. Wenn du heute hier an Bord der Peking kommst, wie fühlt sich das für dich an?
Mittlerweile hat sich, glaube ich, meine Perspektive und vielleicht die Gefühle auch so ein bisschen geändert. Es ist nicht mehr alles ganz, ganz, ganz neu. Und ja, man kann sagen, dass es doch eher dann so langsam auch zu einem Job geworden ist. Es war anfangs fast ausschließlich Leidenschaft dabei, weil die Zeiten in der Werft, das waren nicht unbedingt die leichtesten. Und da braucht man schon ganz viel Herzblut und Leidenschaft, um das dann durchzuziehen. Und natürlich, ich liebe das Schiff immer noch, ganz klar. Aber ja, man kann sagen, es hat sich so ein bisschen beruhigt alles. Was ich aber trotzdem weiterhin jetzt toll finde und die Verbundenheit auch immer noch für habe, ist, dass ich jetzt seit einem Jahr mittlerweile auch so ein bisschen praktische Aktionen, Aktivitäten mit Ehrenamtlichen, mit Besuchern auch mache. Und da freue ich mich sehr, so ein bisschen ja, das Schiff präsentieren zu können, die Takelage zu zeigen, ein bisschen Seemannschaft zu vermitteln. Und das macht mir weiterhin sehr viel Spaß.
Gerade kommt eine Hafenrundfahrt vorbei. Die Saison hier auf der Peking ist gerade wieder gestartet. Ganz viele Touristen, Hamburgerinnen und Hamburger, kommen auch immer zu den Führungen hier an Deck. Und dann geht der Blick immer ganz ehrfurchtsvoll nach oben in die Masten. Trotzdem verstehen natürlich nicht alle unbedingt, wie hängt hier alles zusammen, wie funktioniert das alles. Und genau das wollt ihr hier zeigen. Zum Beispiel... Eigentlich hat die Peking ja keine Segel, aber ein Segel gibt's und das nutzt ihr auch, um zu demonstrieren, wie es funktioniert.
Ja, genau. Wir haben jetzt schon die zweite Saison hier unser Vorstängelstarksegel angebaut und das ist ein Segel aus Naturfasern. Das haben uns alte Segelmacher auf dem Schwesterschiff auf der Pommern in Marienham hergestellt in Handarbeit und uns dann auch hier ja, geschenkt. Das lief alles auch über die Freunde der Peking, den ehrenamtlichen Verein hier. Und mit diesen Ehrenamtlichen haben wir jetzt auch dieses Jahr schon einige Male das Setzen und Bergen trainiert. Das klappt wunderbar. Ja, wir haben hier die schönen handgeschmiedeten Lögel angebaut. Da oben am Segelkopf ist ein geschorenes Fall. Das Segel wiegt einige Kilos. Also wir schätzen mal so 120 bis 150 Kilo wiegt das Segel sicherlich. Ja, und dann haben wir noch hinten zwei Schoten dran, die noch einen Vorläufer haben mit dem sogenannten Witwenmacher dran. Das sind die Holzblöcke und auf See oder beim Segeln schlagen die beim Setzen und Bergen einfach häufig, gerade dann, wenn kein Zug auf der Schot ist. Und die sind auf der Peking nicht ganz klein. Das sind schon große Blöcke und wenn man die an den Kopf kriegt, das tut weh. Und in früheren Jahren waren da anscheinend so starke Verletzungen mit verbunden, dass dann Witwen dadurch entstanden sind. Bei uns versuchen wir das alles etwas mit mehr Vorsicht zu machen. Wir segeln ja auch in dem Sinne nicht. Wir passen auch auf und deswegen haben wir jetzt auch unsere Ehrenamtlichen trainiert, dass es keine weiteren Witwen gibt.
Wie viele Leute braucht man, um das Segel zu setzen?
Ja, mit den Ehrenamtlichen machen wir das jetzt so mit 4 bis 5 Personen. Klar, man kann auch noch mehr einbinden. Man kann es im Notfall auch mit 2 Leuten setzen.
Und auch sonst versucht ihr, so viel wie möglich auch in Aktion zu zeigen. Stichwort Brassen.
Ja, Brassen, das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Das machen wir auch mit unseren Ehrenamtlichen, beziehungsweise hilft unsere Deckscrew da auch sehr gut mit. Da brassen wir alle Rahn an den Masten und das Schöne ist, die Takelage ist völlig funktionsfähig. Alles funktioniert, kein Block quietscht, alles ist gefettet und geschmiert und das macht richtig Spaß.
Wir sind ein Stück weitergegangen, stehen jetzt im Schaudepot des Hafenmuseums. Zwischen den Regalen, ganz neu die Ausstellung zum Thema Docks. Laura, hier im Hafenmuseum immer ein besonderer Hafenort einfach, oder?
Ja, ich mag den Ort hier im 50er-Schuppen sehr. Er ist sehr rustikal, aber absolut authentisch. Und ein Ort, wo man auch einfach mal Dinge machen kann, die man woanders nicht machen kann. Lärm, Krach, man kann hier arbeiten. Das ist ein Arbeitsort und man trifft auch sehr interessante Menschen hier. Und das ist ein besonderer Ort, ja.
2018 habt ihr ja, als ihr an dem stehenden Gut der Peking gearbeitet habt, auch hier vor den Augen der Besucherinnen und Besucher gearbeitet. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Das war für mich eigentlich auch so der erste Punkt, wo ich mit dem Museum richtig in Berührung kam. Ich kannte zwar vorher, ja, hier ist der Schuppen, aber richtig drin war ich nie vorher. Und das war so ein Erfolg. Also wir standen hier dann teilweise mit hunderten Besuchern, die interessiert waren und genau wissen wollten, was wir hier machen. Und ich glaube, dieser Moment oder diese Situation war für mich auch so ein bisschen die Idee, okay, die Leute sind dran interessiert an diesem alten Handwerk und kennen das teilweise gar nicht mehr. Und ja, man muss was tun.
Deswegen gibt es hier im Hafenmuseum inzwischen die sogenannte Hafenmanufaktur, für die du verantwortlich bist. Ihr bietet hier Workshops, Kurse an. Was für Kurse, was für Workshops sind das?
Der erste Kurs hier war wirklich ein Takel-Workshop, aber dann haben wir schnell ausgeweitet. Also wir haben jetzt hier diverse alte Gewerke wie Schmiedehandwerk, aber hauptsächlich für maritime Gegenstände. Dann haben wir Segelmacherhandwerk hier, aber auch nur mit Naturfasertuch. Dann haben wir jetzt seit letztem Jahr Netze machen. Und ja, seit diesem Jahr ist neu dazugekommen, eigentlich kein offizielles Gewerk, muss ich direkt sagen, aber die Nachfrage war so hoch. Wir haben jetzt auch Fancy Work hier als Kurs. Ornamente, Knoten, also Kunsthandwerk aus kleinem Tauwerk mittels Knoten. Das ist eigentlich das, was die Seeleute früher in ihrer Freizeit vielleicht in der Freiwache gemacht haben, ja.
Die Leute, die da kommen, sind das Leute, die aus der Szene kommen, mit Traditionsschiffen schon mal zu tun hatten oder kommen da auch Leute, für die das alles ganz neu ist?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir hatten hier schon einige Workshops, die komplett für eine ganze Crew von einem Schiff waren. Genauso schön ist aber auch völlig Greenhorns zu haben, die einfach so aus Interesse kommen, also als Privatperson. Was dieses Jahr dazu kommt auch, ist ein Jugendschmieden. Das heißt, wir wollen eine Woche lang in 2 Kursen für Jugendliche zwischen 12 und 17 das Schmiedehandwerk anbieten. Also richtig überm Feuer. Das ist das, was dieses Jahr in den Sommerferien kommt.
das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Arbeiten am Rigg, an der Takelage historischer Segelschiffe ist das eine. Aber wenn wir nicht gerade über liegende Museumsschiffe wie die Rigmarigmas oder die Peking sprechen, geht es ja auch ums Segeln mit den traditionell gerickten Schiffen. Laura Lühnschloss, wir sitzen jetzt am Ponton am Hafenmuseum. Hier liegt ein Segelschiff, auf dem du selbst als Crew mitsegelst. Welches ist das?
Ja, wir sitzen hier gerade auf dem Achterschiff von der Melpomene, einem wunderschönen, toll erhaltenen Besan-Ewer von 1895. Ich mag das Schiff sehr. Leider habe ich oft ein bisschen zu wenig Zeit mitzusegeln, wenn ich kann, aber total gerne natürlich. Und neben dem Segeln ist es hier aber auch total schön, mit Vereinsmitgliedern zusammen am Schiff zu arbeiten. Der Verein zum Erhalt und zur Förderung von traditioneller Seemannschaft hat das Schiff vor einigen Jahren von den Quäkerhäusern übernommen oder übernehmen können. Es ist ein total toller Verein mit tollen Menschen, motivierten Menschen. Seemannschaft wird hier sehr hoch gelebt. Und die Segeltouren zusammen in der Ostsee im Sommer sind echt toll. Also wir fahren auch Rumregatta und alles Mögliche an Regatten im Sommer in der Ostsee mit. Und ein tolles Schiff, segelt schnell und macht echt Spaß.
Du bist ursprünglich nicht aus Hamburg oder aus Norddeutschland, sondern in der Nähe von Trier aufgewachsen. Wie bist du überhaupt zum Wassersport gekommen und dann zu Großseglern?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, genau. Ja, ich bin eigentlich aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, in der Nähe vom Hunsrück da im Hochwald, in einem ziemlich kleinen Ort, wo man sehr weit weg von Wasser ist. Aber es gibt dort einige Seen und ich habe total früh ganz viel Spaß am Windsurfen gehabt und bin dann eigentlich auch sehr früh an die Ostsee gekommen, nach Rügen. Habe an Wassersportschulen mitgearbeitet als Surflehrerin, Kite-Lehrerin, Segellehrerin, Katamaranlehrerin. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Damit habe ich mir damals so ein bisschen mein Lebensunterhalt so ein bisschen verdient. Da habe ich auch in Alte Fähr zeitweise noch gearbeitet, bei einem Yachtvercharterer, Segelschule auch. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich so ein bisschen auch gespürt, okay, ja, es könnte auch noch größer sein, das Schiff darf noch größer sein. Und da habe ich mich dann irgendwann sehr kurz entschlossen bei der Tor Heyerdahl gemeldet. Und das war mein erstes Tollschiff, meine erste große Liebe. Und dann, ja, dann ging's los. Und ich bin auch immer noch im Tor Heyerdahl Verein dabei. Also ich bin dem noch treu geblieben.
Die Tor Heyerdahl macht ja lange Reisen mit Schülerinnen und Schülern in die Karibik. 6 Monate sind die Jugendlichen da an Bord, lernen alles Mögliche, was man braucht, um so ein Schiff zu segeln und auch für den täglichen Bordbetrieb. Wie oft bist du dabei gewesen bei solchen Turns und wie hast du das erlebt, was für eine Entwicklung die Jugendlichen auch durchmachen während dieser Monate?
Ja, also ich bin diese gesamte Reise 3-mal gefahren sogar. Dann immer mal wieder Teile noch von der Reise, also einzelne Etappen. Und also meine persönliche Meinung ist, dass man einem jungen Menschen fast nichts Besseres geben kann, als mal ein halbes Jahr auf See zu sein. Nicht um danach dann Seemann zu werden oder Seefrau zu werden, sondern einfach um sich selbst besser kennenzulernen, um Teamwork, die Rücksicht auf andere Menschen zu lernen und zu verbessern und einfach ja sich selbst organisieren zu können. Weil das Wenigste, was man eigentlich auf so einem Schiff oft hat, ist Zeit für sich selber. Die ist kostbar. Und ich glaube, junge Menschen lernen in extrem viel Zeitmanagement auch und natürlich die ganzen nautischen Sachen auch.
Und was sind so aus dieser Segelzeit, was sind so deine persönlichen Highlights, so Momente, die immer in Erinnerung bleiben werden?
Oh, da gibt's sehr viele. Also ich werde, glaube ich, den einen Moment nie vergessen. Da hatte ich Nachtwache und ein guter Freund von mir war auch als Bootsmann mit dabei und wir hatten Böeneinfall nachts und es war eh schon ziemlich rau und da kam dann auf einmal ganz, ganz schnell Kommando, ja jetzt zack, jetzt muss die Bram runter. Und es waren viele seekrank und da bin ich halt dann mit meinem Kumpel, meinem Freund dann hoch und dann
hoch in die Rahn.
Genau, saßen wir oben auf der Bramra und es hat sowas von geschaukelt und gewindet und wir haben es angebrüllt gegenseitig, obwohl wir irgendwie einen halben Meter nebeneinander standen und dann irgendwie dieses Segel da irgendwie zu bändigen und zu packen und das war schon sehr, sehr aufregend, sehr intensiv und danach, als wir fertig waren, kam der Vollmond raus und dann haben wir gedacht so, jetzt bleiben wir eben noch mal eine Minute sitzen und genießen noch einmal kurz den Vollmond zusammen und das war ein Moment, den werde ich nicht vergessen. Nee.
Du hast wahrscheinlich dann auch die maritimen Handwerkstechniken, die du heute beherrschst und weitergibst. Davon hast du wahrscheinlich auch viel auf See an Bord der Schiffe gelernt, oder?
Ja, also ich glaube, zum Takeln bin ich hauptsächlich gekommen, weil mich das Handwerk an Bord so fasziniert hat. Ich habe da von vielen alten Bootsleuten, denen über die Schulter gucken können, mitmachen können. Und dann habe ich schon gemerkt, wow, das macht Spaß, das liegt mir. Und ich glaube, das war der Einstieg, ja.
Wie oft kommst du heute noch zum Segeln?
Ja, leider gerade gar nicht so viel. Ich würde mir wünschen, manchmal mein Tag wäre länger, aber ja, also ich versuche im Sommer jetzt doch auch wieder ein paar Turns mal mitzufahren. Was ich eigentlich am liebsten mag, sind wirklich diese Winterreisen. Das werde ich einfach versuchen, die Jahre immer mal wieder zu machen, weil ich will es nicht missen. Und vor allen Dingen habe ich ja auch noch gültige Papiere, die ich auch nicht verfallen lassen möchte. Das heißt, Seetage zu haben, ist für mich auch gut. Und ja, also das ist so ein bisschen die Idee in der Zukunft. Im Sommer im Hafenmuseum und im Winter dann mal den einen oder anderen Monat auf See wieder.
Also es kribbelt, ne?
Ja, es kribbelt sehr, es kribbelt sehr. Gerade auch im Frühjahr dann, ja.
Was ist für dich das Besondere, mit einer Crew von Leuten auf einem Großsegler unterwegs zu sein, zu segeln?
Was eigentlich für mich das meiste ausmacht auf einem Großsegler, ist wirklich die Seemannschaft. Es kommt dann auch gar nicht drauf an, ob das Schiff 3 Masten hat oder 4 Masten hat. Also ich finde, dass die Mannschaft muss stimmen und das Vertrauen in der Mannschaft und auch die Fähigkeiten und Kompetenzen. Und das ist eigentlich das, was mir das meiste gibt. Viele fragen mich auch oft, warum fährst du nicht auf einer kleinen Yacht? Ich schätze das auch total, auf einer kleinen Yacht zu fahren, weil da kann ich selbst entscheiden, wo ich hinfahren möchte. Da kann ich an ganz kleine, tolle, abgelegene Stellen fahren. Das ist natürlich was ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches in dem Moment. Auf einem großen Schiff geht es mir eigentlich weniger darum, jetzt genau in den und den Hafen reinzufahren oder hinter der und der Insel zu liegen, sondern auf einem großen Schiff, da mag ich die Seemannschaft.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht es bei uns ums Takeln und um traditionelles maritimes Handwerk. Als Takler arbeitet Jochen Gnass häufig auf Schiffen oder in seiner Werkstatt. Neben seiner Selbstständigkeit aber hat er auch noch einen festen Job beim Schiffsausrüster Toplicht in Bahrenfeld.
Meine Taklerei ist eben so, dass es zumindest früher war es immer ein Saisongeschäft. Das heißt, im Frühling, wenn es losgeht mit den Schiffen, dann kommst du vor Arbeit nicht ins Bett. Und den Rest des Jahres ist es ein bisschen knapp. Manchmal war es damals. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich auch noch was Festes. Und so bin ich zu Toplicht gekommen.
Gerade sitzt er im Lager oberhalb des Verkaufsraumes auf einer hölzernen Bank und spleißt.
Ich spleiß hier gerade einen dicken 32er Festmacher für eine Binnenfähre. Ist eben 8-kardelig im Gegensatz zum 3-kardelig geschlagenen Tauwerk. Also man muss ein bisschen mehr stecken, aber sonst ist es eigentlich ähnlich.
Mal eben ein Auge in die Festmacherleine machen. Ein extra Service für den Kunden, der aber keinesfalls zu den Hauptaufgaben von Jochen Gnass gehört. Hauptsächlich ist er Ansprechpartner für größere Projekte und Bestellungen.
Ansonsten mache ich bei Toplicht im Prinzip Angebote und begleite so große Projekte, die meinen Bereich, also Takelagen, Decksausrüstung, Schäkel, Spannschrauben, Tauwerk, Blöcke, sowas betrifft.
In langen Regalreihen lagert Tauwerk aller Art. Gerade auch solches, das auf Traditionsschiffen gebraucht wird.
Also hier sind wir in der Ecke, wo es schön nach Holzteer riecht, wie bei mir in der Werkstatt. Hier sind alle Arten von Hüsing, Marlin, Schiemannsgarn, also die ganzen geteerten Garne. Das Teeren ist eine Konservierung, eine alte Konservierungsmethode, damit das Hanfseil nicht verrottet. Und auch die Imitate, die wir ja häufig benutzen, sind heute auch geteert. Das ist einmal aus traditionellen Gründen, dass sie geteert sind. Zum anderen ist es auch ganz gut fürs Tauwerk, weil es dann eben auch UV-geschützt ist.
Tauwerk aus Kunststoff, das aber traditionell aussieht, kommt heute ebenso zum Einsatz wie Produkte aus Naturfaser.
Das ist Hanf. Hanf wird seit 2000 Jahren oder länger für Seilerei benutzt. Verseilt wird das in Hamburg. Also wir haben ja in Hamburg noch 2 traditionelle Seilereien. Die Faser selber wird im Prinzip weltweit eingekauft, aber in erster Linie wird europäischer Hanf hier verarbeitet. Die Seilereien haben immer mehr Probleme, da gute Qualitäten zu kriegen, weil die Textilindustrie viel gute Ware wegkauft.
Am Ende einer Regalreihe hängen lange Stränge mit puscheligen Fransen.
Das sind 1000 Beine. wird im Prinzip aus Tauwerksresten gemacht. Dieser Strang an fusseligen Garn, die werden als Kranz um Wanden rumgewickelt und ergeben sozusagen so einen wuscheligen Besen, um das Scheuern der Segel an den Drähten zu verhindern. Wir haben hier 2,1 Meter Bein. Das reicht für 10 Zentimeter Puschel nachher am Draht.
Besonders spannend ist der Teil im Lager, in dem traditionell hergestellte Holzblöcke aufbewahrt werden.
Hier sind wir in unserer Tüttelchen Klimakammer. Also hier ist das Lager für die Holzblöcke. Damit die Holzblöcke nicht kaputt trocknen, haben wir so einen Raum gebaut, der klimatisiert wird, so ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit hat, damit die Holzblöcke nicht kaputt gehen. Das ist natürlich mein Reich hier, alles traditionelle Holzblöcke von verschiedensten Blockmachereien in Europa. Letztendlich ist es Handarbeit, was man den Block ansieht, ne, wenn man sich das anguckt mit abgerundeten Ecken. Und ein Block ist ja auch ein Puzzle aus verschiedenen Teilen, Querholz verleimt und vernietet und beschlacht, der da rumgeformt wird. Man hat Werkzeuge und Maschinen zur Hilfe, aber im Prinzip ist es alles Handarbeit.
Die Blöcke aus Holz sind wahre Kunstwerke. Schön anzusehen und anzufassen. Echte Handwerkskunst. Um solche traditionell gefertigten Blöcke anbieten zu können, arbeiten Jochen Gnass und seine Kollegen mit kleinen Handwerksbetrieben im In- und Ausland zusammen. Manches kommt von weit her.
Unsere Bronze-Wandenspanner, die kommen aus Neuseeland und Winden aus Australien und irgendwelche Decksbeschläge aus Kanada. Und da sind wir überall auf der Suche, wo es noch speziell auch, wo Leute alte Modelle haben, nach alten Modellen arbeiten, alte Formen haben, das alte Handwerk noch können.
Aber auch Handwerksbetriebe direkt vor Ort in Hamburg sind wichtige Lieferanten. Etwa als für die Restaurierung der Viermastbark Peking besonders große Holzblöcke eigens in Auftrag gegeben werden mussten.
Bei der Peking, da haben wir auf einen Blockmacher hier in Hamburg zurückgegriffen. Der hat die Tischlerei oder die Schiffszimmerei vom alten Schiffsausrüster hier übernommen. Die haben die ganzen alten Modelle von HNA-Blöcken. Also HNA ist Handelsnormausschuss, das ist quasi der Vorläufer von der DIN. Man kann eben auch sehen auf der Peking, auf den Fotos, dass es genau die Blöcke waren, wo er die Muster noch für hat.
Selbstständig als Takler arbeiten und festangestellt beim Schiffsausrüster. Beides passt gut zusammen. Und den charakteristischen Geruch nach Holzteer, den hat Jochen Gnass überall. Im Lager, bei Toplicht, an Bord, auf den Schiffen oder bei sich in der Werkstatt. Auch wenn er ihn manchmal selbst gar nicht mehr wahrnimmt.
Ich kann das nicht mehr beurteilen. Mein Umfeld berichtet davon. Ob das in meinem Auto ist oder in der Werkstatt oder überall. Es riecht nach Holztier. Und viele denken immer, oh, raucht hier jemand oder brennt es hier? Wir sind auch schon mal irgendwo auf Montage zum Bäcker gegangen und wollten Brötchen holen. Die Verkäuferin läuft weg und sagt, riechen Sie das auch? Das riecht doch so, als ob es brennt. Das sind wir.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Maritimes Handwerk, das, was ihr macht, beherrschen nicht mehr viele. Das heißt, wenn auf historischen Schiffen Arbeiten anstehen, dann ist der Kreis derjenigen, die da in Frage kommen, gar nicht so groß. Wie sieht es mit der Auftragslage aus?
Arbeit habe ich genug. Mittlerweile kommen ja auch Schiffe, die ich mal vor 35 Jahren aufgeregt habe. Die haben mal einen Refit nötig. Und andere Schiffe haben zwischendurch auch immer mal was zu tun. Das ist, es sind nicht immer ganz große Restaurierungsprojekte. Das ist hier normales Geschäft. Irgendwie muss mal Wanden ausgetauscht werden, mal ein paar neue Backstagen. Das gehört eigentlich zum Hauptjob. Also Auftragslage würde ich mich nicht beschweren.
Laura, was ist dein Gefühl, wie sehr dieses maritime Handwerk, was ein altes Handwerk ist, wie sehr das heutzutage gefragt ist?
Ja, schon deutlich und ich würde fast sagen auch ein bisschen mehr. Also auf der einen Seite haben die Traditionsschiffe es diese Tage echt deutlich schwerer, ne, durch die erhöhten Richtlinien überhaupt weiterhin bestehen zu können. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt es auch so ein bisschen einen Boom an Tradi-Schiffen. Also es sind Interessierte da, die Schiffe segeln wollen und dementsprechend natürlich auch Arbeit. Also ja, Arbeit ist da.
Maritimes Handwerk für euch beide, ist das euer Beruf? Ihr verdient euer Geld damit, gleichzeitig aber auch ein Anliegen, weil es euch wichtig ist, dass dieses maritime Handwerk auch weiter besteht und ihr deswegen auch Leute weiterbilden möchtet. Warum ist euch das wichtig?
Also früher haben die Schiffe eine feste Crew gehabt und die Leute wussten, was zu tun ist. Ein Kapitän und Bootsmann, der denen gesagt hat, was gemacht werden soll. Heute sind es Vereine mit ehrenamtlichen Freiwilligen, die das betreiben. Und da ist ganz viel Wissen verloren gegangen. Deswegen bemühen wir uns ja auch im Rahmen des Hafenmuseums mit der Hafenmanufaktur, dieses Handwerk weiterzugeben, damit die Crews einfach so eine Grundkenntnis haben und auch sich selber fortbilden und das, was wir mal hergestellt haben, mal handwerklich produziert haben, dass das auch erhalten wird und gepflegt wird. Das ist uns ein totales, oder mir zumindest ein totales Anliegen, das auch weiterzugeben, dass die Crews entsprechend ausgebildet werden, weil da ist über die letzten 40 Jahre, wo ich das beurteilen kann, ist da auch ganz viel Wissen verloren gegangen. Die Alten sind weggestorben und die Jüngeren, die kommen, wissen es einfach nicht. Also woher auch? Also die Schiffe gibt es lange nicht mehr. Das muss man dann eben heute einfach in so Kursen weitergeben dann und vermitteln.
Was sind die nächsten Projekte? Was steht für dich dieses Jahr an?
Jo, hier in der Werkstatt liegt ja alles voll mit im Moment mit den Wanden von der Rickenmoor von Glückstadt, dem alten Zollkreuzer, ältestes deutsches segelndes Holzschiff. Und dann ist ein großes Projekt dieses Jahr das neue Rig für den Lotsenschoner Elbe Nummer 5 von der Stiftung Hamburg Maritim, der jetzt dieses Jahr wieder aufgeregt wird und nächstes Jahr zum Hafengeburtstag fahren soll.
Und für dich, Laura, die nächsten Projekte?
Ja, da ich ja seit letztem Jahr im Museum auf Teilzeit arbeite, habe ich jetzt auch wieder die Möglichkeit, nebenher ein bisschen wieder zu takeln. Und als sehr, sehr großes Projekt im Sommer oder auch Ende dieses Jahres steht die Herstellung von einem Stehengut von der Thorheiedal an. Wir wollen den Schonermast nächstes Jahr einmal komplett überholen und das stehende Gut auch. Und das versuche ich auch mit Ehrenamtlern aus dem Verein zu machen, eben auch, um wieder Wissen weiterzugeben, um die Kosten auch nicht so hoch zu bringen. Das ist ein ziemlich großes Projekt, was wir dieses Jahr, wie gesagt, Spätsommer vielleicht machen wollen. Ansonsten betreue ich auch schon ein bisschen länger die Sea Clouds jetzt und bin da auch jetzt nochmal unterwegs.
Und die Workshops im Hafenmuseum.
Ja, genau. Also das ist ja mein Hauptjob, ne? Also meine Anstellung und das geht auf jeden Fall alles vor. Was ich aber gut finde, dass ich nebenher auch wieder ein bisschen praktisch takle, ist, dass ich auch mein Niveau halten kann oder verbessern kann. Weil wenn ich eben nur im Hafenmuseum als Organisatorin arbeite, am Computer sitze, dadurch verbessere ich auch nicht meine Takelfähigkeiten.
Was ist das, was du, das ist jetzt schon viele Jahre dein Beruf, was ist das, was du so magst in diesem maritimen Handwerk?
Ich mag große Segelschiffe, alte große Segelschiffe. Ich mag die total gerne. Ja, ich glaube, deswegen mag ich auch das traditionelle Takeln. Den Geruch, klar, körperlich ist es manchmal anstrengend, aber man hat ja einen Kollegen oder eine Kollegin, man kann sich Hilfsmittel bauen. Nein, ich mag einfach große alte Segelschiffe.
Maritime Handwerkstechniken pflegen, Kenntnisse weitergeben, damit die Traditionsschiffe bei uns in Hamburg und anderswo auch in Zukunft weiter segeln können. Herzlichen Dank an Laura Lünenschloss und Jochen Gnass, dass sie uns einen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben. Das Programm der Hafenmanufaktur mit Workshops rund ums maritime Handwerk, vom Segel- oder Netzemachen, übers Takeln bis hin zum Schmieden, finden Sie auf der Internetseite der Stiftung Historische Museen Hamburg.
NDR 90,3 – das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche hören Sie bei uns den Hafenreport mit unterschiedlichen maritimen Themen. Unter anderem hören wir uns zum Saisonstart in den Ostseebädern und an der Schlei um, wie es dort nach der Sturmflut im vergangenen Herbst jetzt aussieht. Und Laura Lünenschloss vom Hafenmuseum, die uns gerade von ihrer Arbeit erzählt hat, meldet sich dann auch noch mal zu Wort. Denn auf der Viermastbark Peking können Gäste beim Hafengeburtstag mit anpacken. Und für Hafenkonzerthörerinnen und Hörer gibt es eine ganz exklusive Einladung. Hören Sie also gern auch beim nächsten Mal wieder rein. Diese und viele weitere Ausgaben gibt es wie immer auch im Hafenkonzert-Podcast. Alle Infos dazu finden Sie online bei uns unter ndr.de/hafenkonzert und in der NDR Hamburg App.
NDR 90,3.
Wir sind
sind Hamburg. Hamburg.
Für heute tschüss und bis bald. Ich bin Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.